Lasst uns Platz nehmen. Heiße alle ganz herzlich willkommen. Heute haben wir ein gutes Thema. Wie lernt man Glauben? Wie lernt man Glauben? Das ist mein Thema heute und darüber möchte ich mir Gedanken machen. Glauben lernt man nicht in der Schule, lernt man auch nicht in der Kirche. Glaube erlebt man im Alltag. Da wird man herausgefordert, provoziert und so weiter. Und da lernt man Glauben. Aber bevor ich weiter ins Thema hineingehe, lade ich euch herzlich ein zu den nächsten Veranstaltungen hier im Haus. Die nächsten Themen. Am Freitag wird das Thema sein, warum verkriechen sich so viele Christen? Warum verstecken sich so viele Christen so im Untergrund, so heimlich, dass sie einfach so nicht outen? Und deshalb wird das Thema sein, warum verkriechen sich so viele Christen? Am Samstag wird das Thema sein, wie erleben wir Jesus? Wie erfahrt man? So heute, also Glauben. Was ist Glaube überhaupt? Viele Leute sagen, Glaube ist nichts Wissen. Aber ich möchte einfach sagen, dass es sehr viel Wissen ist. Das ist der siebte Sinn. Manche sagen, der Glaube ist der sechste Sinn. Aber nein, Glaube ist der siebte Sinn. Einfach, der sechste Sinn ist Unglaube. Das ist das Menschliche. Das, was ich sehe, was ich nicht verstehe und so weiter, das ist das Menschliche. Aber das Göttliche ist das siebte Sinn. Ich glaube, ich vertraue meinem Herrn, ich hoffe auf ihn und ich werde nie zu Schanden. Viele Menschen sagen beim Glauben, Hauptsache, ich bin ein guter Mensch, ich tue niemandem was Schlechtes, ich bin lieb und nett und freundlich. Aber das ist nicht Glaube. Glaube ist nicht Moral, Glaube ist nicht Anstand, Glaube ist nicht Sittlichkeit oder irgendwie ein Wertesystem. Im Evangelium wird gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn du nicht geglaubt hast, dann ist nichts passiert hier. Und dann war es nicht. So, Paulus sagt, einmal mir ist alles erlaubt, nicht alles nützt mir, nicht alles bessert mich oder nicht alles frommt mir. Also das ist Glaube. Glaube ist etwas, ich nehme etwas raus von meinem persönlichen Leben und ich lebe, was ich glaube. Denn das bestimmt auch mein Leben nachher. So, wir leben immer das, was wir glauben. Wenn du glaubst, du schaffst es, dann schaffst es. Wenn du nicht glaubst, dass du nicht schaffst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Also deshalb ist Glaube. Wer einer Lüge glaubt, der erlebt die Lüge und lebt auch in einer Lüge und belügt sich selber dann und denkt, das ist die Wahrheit. Was ist Glaube? Jesus hat einmal gesagt, in einem Zusammenhang, in einem anderen Zusammenhang, als es um Glauben ging, wo dieser Feigenbaum verdorrt und vertrocknete, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du sogar Berge versetzen. Nicht nur, dass du den Baum hier vertrocknen lässt, sondern dass du Berge versetzt. Oder dir hat dein Glaube geholfen und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wenn du an mich glaubst, wirst du nicht sterben, hat Jesus zu der Martha gesagt. Du hast ewiges Leben. Also alles hängt mit dem Glauben zusammen. Wie lerne ich, wie entdecke ich, wie entwickle ich meinen Glauben? Glaube ohne Werke ist tot, schreibt der Bruder von Jesus, der Jakobus. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst. Du kannst so viel Glauben zusammenbauen und dein ganzes System aufbauen und so weiter. Alles ist wertlos, sinnlos und unbrauchbar, wenn du es nicht tust. Dein Glaube muss ausgelebt werden. Du sollst also nicht nur für wahr halten Dinge, sondern diese Dinge, die du für wahr hältst, die Vision, die du schaust oder die du dir vorstellst, die sollst du verwirklichen. Satan wollte Jesus überreden, spring vom Turm. Und wenn Jesus nicht dem Vater vertraut hätte, nicht geglaubt hätte, was der Vater gesagt hat, hätte sich das Genick gebrochen und wir hätten heute keinen Jesus und er wäre nicht am Kreuz gestorben. So, du darfst nicht jedem glauben, auch nicht der Lüge, auch nicht Satan, muss immer prüfen, wer hat das gesagt, wer ist der Urheber dieser Tatsache oder des Arguments oder der Diskussion. Dumme glauben jeden Unsinn. Was der Teufel ihm einfach sagt, verstehst du, was ihr Bauch ihnen einredet, das glauben sie. Jeden Unsinn. Spring runter, mach die Steine zum Brot oder bet mich an und ich werde dir alles geben. Es passiert sehr viel, wenn du was anbetest und anhimmelst und realisierst du in deiner Wirklichkeit. Viele Menschen glauben, was andere sagen, ohne zu prüfen. Das ist Dummheit. Wir müssen prüfen, was wir glauben und dann tun, wenn es wirklich wahr ist. Glaube glaubt Gott, folgt Gottes Anweisungen. Das ist zuerst mal von der Bibel her, was Glaube ist. Du liest, du hörst, du verstehst die Worte Gottes und du realisierst die Worte Gottes. Ein gläubiger Mensch glaubt nicht dem Teufel, selbst wenn es tausendmal in der Bibel stehen würde. Es steht geschrieben, der Teufel kommt immer wieder mit Bibelsprüchen. Der Teufel ist ein frommer Teufel, ein religiöser Teufel, hält sich am liebsten in der Kirche auf, in der Gemeinde, unter Christen, vor allem wenn wir beten und so weiter. Aber Du musst nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Gott muss dir das Wort geben. Und ich werde hier zu einem Punkt kommen, wo viele Leute, ja, dank der Bibel sogar in der Hölle springen. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, da habe ich eine alte, dumme Frau, und die hat in der Bibel gelesen, wir können alles, ich kann alles, ich kann alles, ich kann alles. Und die ganze Zeit war sie so verrückt, ich kann alles, was Jesus konnte, das kann ich auch. Und Jesus ging auf dem Wasser, ich kann auch auf dem Wasser gehen. Und dann hat sie einen Zettel gedruckt und sie vorgestellt in ihrer Vision, dass sie übers Wasser geht, über den Neckar. Und Zettel aufgehängt, ihr werdet ein Wunder erleben, dann und dann, ist es in einem November, und sie wird übers Wasser gehen. Und habe gesagt, und dann erzählt sie mir und fragt, Bruder, mal du das, wirst du dabei sein? Willst du das Wunder miterleben? Habe gesagt, nein, ich glaube an so einen Spuk nicht. Auch wenn es in der Bibel drin steht. Ich glaube nicht. Doch, du wirst sehen, was da passieren wird. Ich werde mit Jesus übers Wasser gehen. Ich kann alles. Ich kann alles. Ich kann alles. Die ganze Zeit, ich kann alles. So, was ist passiert? Kam dieser Novembertag. Dann ein Spektakel, Leute Schalur gemacht und überall erzählt, Pastor Matthäus glaubt nicht an Wunder, weil er nicht glaubt, dass sich übers Wasser gehen kann. Und was ist passiert? Beim ersten Schritt fällt sie, so wie sie angezogen war, mit ins Wasser und musste dann von der Feuerwehr gerettet werden. Und hat sich erkältet noch dabei und ein paar Wochen später starb sie. Das war der Sinn des Glaubens, verstehst du, verrückt. Es gibt so viele verrückte Leute, die lesen die Bibel und die sagen, das muss buchstäblich bei mir passieren. Nein, wir müssen ein Rhema-Wort haben, ein Wort, das Gott zu uns persönlich gesprochen hat und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ein gläubiger Mensch glaubt nicht, was irgendjemand sagt, auch was er liest oder was er hört oder was ihm jemand erzählt. Er prüft das. Ist das wirklich Gottes Wort? Ist das Gottes Wort für mich ganz persönlich? Ich brauche dieses Rhema-Wort. In der Bibel haben wir zwei Begriffe für das Wort. Das Logos, das ist in Stein gemeißeltes Wort, das vom Griechischen her. Logos, das geschriebene Wort. Da ist nichts zu ändern. Und wir glauben an das Logos, das geschriebene Wort. Aber wir leben nach dem Rhema, nach dem gesprochenen Wort, was Gott zu mir persönlich gesprochen hat. Was er mir offenbart hat, was er mir gezeigt hat, was ich verstanden habe. Und es ist so wichtig, dass wir das Rhema-Wort haben. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Nicht alles ist Gott, was irgendwie geistlich und religiös ist oder kirchlich ist. Der wirkliche Glaube besteht aus Rhema. Und deshalb ist auch die Predigt so wichtig. Deshalb höre Gottes Wort, das ist unsere ganze Aktion, was wir jetzt die letzte Zeit machen. Höre Gottes Wort, und zwar nicht nur meine Worte, nicht nur Bibelworte, nicht nur Predigtworte, sondern höre ein Rhema, dass du sagst, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat sich mir offenbart. Gott ist mir begegnet. Durch das Wort und so weiter. Und in der Bibel heißt es, wenn wir das glauben, was der Heilige Geist uns sagt und dann tun, nicht Blödsinn glauben, wie diese eine dumme Frau dort in Stuttgart, sondern das Wort ist an uns ergangen, das Wort ist zu mir gekommen, das Wort ist mir groß geworden, sagt der Prophet Ezekiel. Nur nebenbei. Mutter Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Und dann passieren Wunder, wenn wir das tun, was er uns sagt. Nicht, was Maria sagt, was Pastor sagt, was Bischof sagt, was Papst sagt, was die Kirche sagt, nein. Und auch nicht, was die Bibel sagt, sondern was er euch sagt. Auch nicht, was der Katechismus sagt, was er euch sagt. Das tut, und wenn das geschieht, dann passieren Wunder. Und deshalb ist so wichtig, wie lernt man glauben? Wie erlebe ich das Wort Gottes in der Realität? Nicht alles ist Gold, was glänzt, habe ich gesagt. Deshalb geh nicht nach dem Gefühl, sondern es muss wirklich der Herr sein. Und ich prüfe, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das hat der Herr mir das und das gesagt, dann prüfe ich und sage, ist das in der Bibel? Was sagt dein Verstand? Was sagen die anderen Leute? Was sagt die Realität? Was sagt die Wirklichkeit? Ich prüfe durch verschiedene Siebe. Ist das wirklich möglich? Nicht alles, was Gefühl ist, was Bedürfnisse sind, was Wünsche sind, was mir mein Bauch sagt, ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist viel, viel tiefer. Was der Heilige Geist uns offenbart, dieses Rhema. Und dann auch, dass wir tun. Und zwar das Richtige am richtigen Platz, mit der richtigen Botschaft, mit den richtigen Werkzeugen, im richtigen Zusammenhang. Das muss alles funktionieren. Und erst dann ist es von Gott. Und dann kannst du auch auf dem Wasser gehen, wenn es sein muss. Und dann kannst du auch große Dinge tun. In Markus Kapitel 9, Vers 24, da kommt ein Mann zum Herrn Jesus, und der ist verzweifelt und Es funktioniert nicht so, wie er sich vorgestellt hat. Und dann betet er: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, hilf mir. Hilf meinem Unglauben. In uns steckt so viel Unglaube. Alles will gelernt sein, auch Glauben. Vom Haus aus, von der Natur aus lernen wir Unglauben. So. Und wie alles im Leben, man muss üben und üben und üben. Auch genau im Glauben. Wir müssen klein anfangen. Ich muss zuerst einmal für 10 Cent anfangen zu glauben. Und wenn ich für 10 Cent glauben kann, kann ich auch für 1 Euro glauben. Oder kann ich für 10 Euro glauben oder für 100 Euro glauben. Wir müssen im Glauben wachsen, in kleinen Stücken zunehmen in der Erkenntnis. Mein Gott ist ein großer Gott. Ich kann's. Und so weiter. Aber viele haben es nicht gelernt. Die denken gleich sofort: Herr, gib mir 1 Million. Am liebsten gleich sofort heute. In meiner Bibel heißt es, das Gebet eines Bewährten vermag viel. So, alles will gelernt sein. Und lernen ist Wiederholung, Wiederholung und nochmals Wiederholung und nochmals. Und so lernt man im Glauben, Schritt für Schritt. Wenn du morgens aufstehst, Jesus hat uns gelehrt, wir sollen beten: Unser tägliches Brot gib uns heute. Morgen brauchen wir wieder Brot. Müssen wir wieder um Brot bitten. Manche Menschen lernen leichter, manche schwerer. Manche begreifen viel früher, manche viel später. Deshalb, Glaube ist ein Geschenk Gottes. Hängt von unserer Hingabe an Gott ab. Und so, und wir müssen die Gelegenheit haben, auch verwirklichen. Deshalb, Glaube ohne Werke ist tot. Wir müssen also in kleinen Stücken was unternehmen und dann einfach stufenweise vorwärts gehen. Wie lernt man glauben? Gut, dass du fragst. Zuerst einmal, ich muss willig werden, was zu lernen. Nicht nur, ich glaube. Viele Leute plappern: Ich glaube an Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, ich glaube an das und das. Weißt du, du musst es erleben, wie der Vater dein Vater wird, wie Jesus dein Erlöser wird, wie der Heilige Geist dich erfüllt, Stück für Stück. Nicht nur ich glaube auch, dass auf dem Mond ein Mann ist oder mal gewesen ist. Verstehst du? Ich kann so vieles glauben und was alles so zusammengeglaubt wird so in dieser Welt. Glaube kommt aus dem Hören zuerst einmal. Man muss willig sein zu hören. Der Heilige Geist führt uns zum Glauben Schritt für Schritt. Der Heilige Geist nimmt uns an die Hand und sagt: So, Johannes, probier's so und so. Und er macht und führt uns und leitet uns nur so weit, wie wir willig sind. Wie wir willig sind. Glaube ist dann eine Gabe Gottes sogar, ja, dass man Berge versetzen kann und so weiter. Das ist eine Gabe Gottes. Aber der normale Glaube ist erstmal der Glaube der Erlösung, dass du Jesus annehmen kannst. Jesus, komm in mein Leben. Das ist schon der erste Schritt des Glaubens. Und solange du Jesus nicht aufgenommen hast und er nicht König in deinem Herzen ist, kannst du gar nicht glauben. Du wirst den Glauben gar nicht verstehen. Du wirst irgendetwas anderes zusammen glauben. Glauben ist für mich eine Gnade. Wenn wir glauben können, wenn wir Gott begreifen können, wenn wir Gott hören, wenn ich die Bibel lese und ich kann glauben, das ist die Wahrheit. Und dieses Logos, dieses geschriebene Wort. Und wenn ich auch die Predigt höre, dass ich sagen kann: Ja, Herr, danke, das ist für mich. Aha. Rema ist dieses Aha-Wort. Aha, das ist für mich. Hab's verstanden. So. Wir müssen lernen, einfach dieses umzusetzen nachher in der Praxis. Bei dem lebendigen Glauben geht es nicht um irgendwelchen Allerweltsglauben, so Kirchenglauben. Ich bin evangelisch. Was ist dein Glaube? Katholisch. Was ist dein Glaube? Pfingstlerisch. Weißt du, das ist Religion, das ist nicht Glaube. Glaube ist Gott kennen, mit Gott leben und Gott ausleben. Und nur das Rema produziert Glauben durch die Predigt. Wir hören das. Aha, danke, Herr Jesus. Und alles, was du nicht danke, Herr Jesus, sagen kannst, wenn du was hörst oder was liest, wird es nicht zum Rema. Danke, Herr Jesus. Mit Danksagen sollen wir die Dinge empfangen. Logos ist in Stein gemeißelt, der Wort Gottes. Da brauchst du keine Gefühle, keinen Glauben. Und das Wort Gottes ist gedeckt, schon auseinandergerissen, millionenfach kritisiert, bearbeitet, was auch immer, übersetzt und geleugnet, bekämpft. Aber Rema ist etwas Direktes, das dir jetzt passiert. In dem Augenblick, wo ich jetzt hier predige, irgendjemand hört die Stimme Gottes. Auch wenn ich gar nicht da bin, so und so weiter, durchs Internet. Sie hören die Stimme Gottes. Wer nie Gottes Wort hört, kann nie biblisch glauben. Deshalb, wir müssen Gottes Wort hören zuerst einmal. Hören setzt es voraus. Die Sünde kam über das Hören und die Sünde kann beseitigt werden über das Hören. Hat Gott gesagt, verstehst du, damit fing das ja an. Hat Gott gesagt, Eva, dass ihr nicht von allen Bäumen essen könnt? Ja, das hat er gesagt, verstehst du? Und dann haben wir die Diskussion. In Römer Kapitel 10, Vers 14 nochmals. Paulus fragt, und wie sollen sie glauben, wenn es ihnen nicht gepredigt wird, wenn sie noch nie was gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Prediger? Deshalb ist die Predigt und das Hören so wichtig. Ohne Predigt kannst du gar nicht glauben, selbst wenn du willst. Dem muss verkündigt werden. Und als sie das Wort Gottes hörten, die Heiden damals durch den Apostel Paulus, wo er auch hinkam, die nahmen das Wort mit Freuden an, mit Danksagung an. Und es war eine große Freude, heißt es. Annehmen müssen wir das, was gepredigt wird, und sagen, jawohl, Herr, das ist für mich. Nicht nur für die Juden und nicht nur für die anderen Menschen, das ist auch für mich. Danke, Herr Jesus. Und ich betone noch einmal, die Predigt des Wortes Gottes, das produziert Rema, bringt Glauben, nicht Menschenweisheit. Ich könnte jetzt ein Referat halten über den Glauben, aber da würdest du keinen Glauben finden. Weißt du, mein Referat ist keine Predigt. Kann eine Predigt sein, kann eine Predigt werden, aber nicht unbedingt. Es kann eine Unterhaltung sein auch oder eine fromme Show. Aber Glaube kommt aus dem Rema. Da hörst du vielleicht, sagst du, so dummes Zeug. Wie kommt der Prediger drauf, gerade das zu tun? Bei mir beklagen sich ständig Leute, die sagen, Pastor, mal du das, liest du unsere Gedanken. Ich lese nicht eure Gedanken, mich interessieren eure Gedanken nicht. Aber wenn plötzlich du hast gedacht, du hast etwas dir vorgestellt, etwas gebetet und ich spreche darüber an, das ist Rema. Rema wirkt sich, indem plötzlich das angesprochen wird und du denkst, der liest meine Gedanken. Ich lese nicht deine Gedanken, aber Gott weiß, was dein Problem ist. Gott weiß, was dein Gebet ist. Gott weiß, was deine Not ist und er deckt deine Not mit seinem Wort. Er sandte sein Wort und machte sie gesund, heißt es in der Bibel. Du kannst nur gesund werden, wenn du dieses Rema-Wort bekommst. Wir lesen in der Bibel 1000 Mal. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Kein Mensch wird deswegen gesund. Du kannst 1000 Mal lesen. Ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Aber wenn es plötzlich, du bist in so einer Not, du betest, du weißt noch nicht ein noch aus und plötzlich betest du und dann schlägst die Bibel auf und Mensch, gerade hier steht, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Das ist ein Rema. Plötzlich geht das Wort an einem, das haut dich um. Verstehst, plötzlich musst du was tun. Plötzlich, ja, du sagst, nee, das kann ich nicht akzeptieren, wie der Jona. Plötzlich erging das Wort des Herrn an Jona. Jona, geh nach Ninive. Und Jona sagt, nein, ich weiß, dort leben lauter Verrückte, lauter Wilde, lauter Barbaren, lauter, ja, schlimmer als die Nazis waren. Furchtbare Leute sind da. Da gehe ich nicht hin. Ich gehe. Jona ging, aber in die falsche Richtung. Und Gott hat ihn dann wieder zurückgeholt. Du siehst, Gott arbeitet. Wir müssen natürlich anfangen, was zu tun. Egal, selbst wenn du in die falsche Richtung gehst. Nach Tarsis, aber Gott wird dich schon zurückholen, in aller Liebe. Also ich betone, es ist so wichtig, dass du das Rema hörst. Gepredigt wird massenweise, aber nicht alles und nicht überall ist das Rema-Wort. Das Rema für dich persönlich. Weißt du, du kannst, und ich will dir die Wahrheit sagen, du musst nicht ein supergläubiger Menschen sehen, der dir predigt. Ich bin in St. Peter-Ording im Urlaub mit meiner Familie und ich habe eine Gewohnheit, dass ich am Sonntag, egal wo ich bin, ich gehe zum Gottesdienst. Meistens suche ich eine Freikirche und wenn ich keine Freikirche finde, dann gehe ich in die Kirche um die Ecke. Und in St. Peter-Ording, da war nur die eine Kirche und dann komme ich an die Kirche und gucke, wer heute predigt, also am Anschlagebrett und dann lese ich und höre ich einen Professor, Doktor aus Tübingen, der nicht an Gott glaubt. Also ein moderner Theologe, der sogar Jesus leugnet als solches, den hat es gar nicht gegeben. Und ich habe gedacht, Kinder, jetzt guck mal, jetzt bringe ich meine Kinder sogar noch zu einem gottlosen Prediger. Aber ich habe gesagt, Herr, ich will nicht den Prediger hören, ich will dich hören. Und dann bin ich hingegangen, saß ich da mit meiner Familie in der Kirche und du, was der moderne, supermoderne Theologe erzählt hat, das ging mir durch Mark und Bein, hat gepredigt, ich kam nach die Worte von Paulus, ich kam nicht mit menschlicher Weisheit, sondern ich kam mit dem Gekreuzigten, der sprach von Gekreuzigten und so weiter, hat erzählt, wie der Paulus das gepredigt hat, den Gekreuzigten. Der hat so gut, so exzellent gepredigt, dass ich heute noch weiß, was er gepredigt hat. Verstehst? Deshalb, du musst nicht sagen, wenn der Pastor kommt, wenn der Evangelist kommt, wenn der Missionar kommt, dann höre ich Gottes Wort. Nein, du hörst Gottes Wort, wenn du demütig bist. Ja, ich saß da in der Kirche. Und meine, ja, wir sind so angesprochen gewesen durch diese Predigt. Deshalb stör dich nicht oft an den Menschen. Erwarte nichts von Menschen. Wenn du eine Predigt haben möchtest, Gottes Wort hören möchtest, erwarte nichts von Menschen. Sei offen für Gott. Sei offen für Gott und erwarte alles vom Herrn. Und der Herr wird dir das richtige Wort im richtigen Augenblick geben. Das ist Rema. Und das haut dich um. Das bewirkt Wunder. Das krempelt dein Leben um. So, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die waren vollgestopft mit Bibelworten. Die kannten die Bibel. Die haben an jeder Ecke haben sie nur Bibel zitiert. Aber die haben kein Rema gehabt. Als der Mann in Not war dort, dieser unter Räuber gefallene Mensch, an dem sind sie vorbeigegangen. Das hat er gar nicht angesprochen. Wir gehen zum Gottesdienst, wir beten jetzt, wir wollen Gott begegnen. Aber sie haben sich nicht gekümmert um den einen, der unter den Räubern gefallen ist. Nur nebenbei. Bibel, die wird sehr viel zitiert und so weiter. Wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind, heißt es einmal. Wir brauchen auch die Sendung. Ich muss das richtige Wort für jeden Augenblick mir erbitten. Lieber Gott, schenk mir ein Wort für heute Nachmittag. Das habe ich gebeten. Und ich weiß nicht, wo ich ende oder wo ich lande. Ich fliege einfach los und ich erwarte, dass Gott mich irgendwo hinführt und irgendwo einen Schluss finde. Und wenn ich keinen Schluss finde, werde ich bis morgen früh predigen. In aller Liebe, ja. Und dann gibt es was anderes, und das ist auch noch ein Problem. Da stehlen die Leute einer dem anderen das Wort, sie sind geistliche Diebe, verstehst du? Wenn Gott irgendwo gesprochen hat, oh, das muss ich gleich erzählen, das muss ich gleich weiter sagen. Das ist ein gestohlenes Wort. Gott muss zu uns, durch uns, für die Umstände sprechen. Wir dürfen nicht das Wort Gottes stehlen, sondern wir müssen selber das Wort Gottes bekommen. Wir können von anderen Leuten lernen. Da gab es in der Schweiz, da gab es einen Bruder, der hat ganz toll gepredigt. Und dann ist er irgendwo auf einer Konferenz und ein jüngerer Bruder predigt. Und da steht er da und sagt, das klingt wie meine Predigt. Das klingt wie meine Predigt. Es hört sich, als wenn eine gestohlene Predigt wäre. Und so weiter. Also praktisch, ja, der hat den Umriss benutzt und so weiter. Dann sagt der junge Bruder, der war schlau, als der alte Bruder sagte, du, das ist meine Predigt, was du da gepredigt hast. Dann sagte er, ja, das ist dein Umriss gewesen, aber es ist durch meinen Fleischwolf gegangen. Und es ist meine Wurst. Und es ist meine Wurst. Verstehst du? Und genau, es muss durch deinen Fleischwolf gegangen sein, durch dein Gebet, durch deine Betrachtung, durch deine Meditation. Das ist dann okay. Aber nicht nur einfach ablesen und dann weitergeben. Glaube kommt, wenn Gott spricht, wenn der Geist gibt, auszusprechen. Und das war das, was den Leuten durch Mark und Bein ging am Pfingsten. Es ging ihnen durchs Herz. Wie der Geist gab, auszusprechen. Nicht nur in fremden Sprachen, sondern in vernünftigen Sprachen. Sie hörten die großen Taten Gottes in ihrer Muttersprache. Wie der Geist gab, auszusprechen. Viele Predigten sind heute nur bearbeitete Bibelstellen. Das ist Menschenweisheit. Aber ist nicht unbedingt das Wort Gottes. Wort Gottes ist etwas, was mich persönlich anspricht. Du hast ein Problem. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, wie es bei uns hier gewesen ist. Bei ganz normaler Bibellesung, da habe ich mal einem Landstreicher einen Mantel gegeben, meinen besten Mantel, was ich hatte, gefüttert und so weiter, imprägniert gegen Unwetter. Und ich gebe diesem Menschen diesen Mantel, weil er in der Bibel steht, wer zwei hat, der gebe dem, der keins hat. Also, ich habe der Bibel gehorcht, dem Wort Gottes gehorcht, dem Logos gehorcht und ich gebe dem. Und was ist passiert? Am nächsten Morgen, ganz früh, steht er vor der Tür ohne Mantel, mit einer Tragtüte und sagt, Pastor, ich bringe den Mantel zurück, ich kann den Mantel nicht gebrauchen, es hat keine Westentasche für meine Papiere. Dann habe ich gesagt, liebe Zeit, guck mal, so penibel sind schon die Penner. Und dann war traurig. Ich wollte helfen, ich konnte nicht helfen. Und dann lesen wir fortlaufend unsere Bibel am Frühstückstisch mit der Familie. Wir können den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ja, verstehst? Habe ich gesagt, ja, das gibt's nicht. Verstehst? Als wenn der liebe Gott wüsste, was mein Problem ist. Ich wollte dem Armen helfen, hat's nicht geklappt. Und dann lese ich zufällig, das ist Rema, wenn zufällig was passiert, es begab sich. Ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Ich habe gesagt, das muss ich in einer anderen Übersetzung auch noch nachher nachgucken. Dann nach dem Frühstück habe ich in anderen Übersetzungen geguckt und tatsächlich, dort steht es auch, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Das ist die Diskussion, wo Judas sagt, hätte man das Öl verkaufen können bei der Salbung in Bethanien. Du siehst, Gott arbeitet sehr konkret, sehr direkt, sehr persönlich. Und das ist Rema, dass Gott zu uns persönlich spricht. Man muss zuerst was haben, was sein, damit was weitergeben kann. Und das ist auch hier für die Predigt, für die Verkündigung. Ich muss Gottes Wort selbst begriffen haben. Du kannst helfen jetzt. Ich helfe jetzt, weil du, ja, wenn du zwei Mäntel hast, gib dem, der keins hat. Ich habe versucht, Gutes zu tun nach dem Wort Gottes, aber es klappt nicht immer. Und dann hat Gott etwas belehrt. Ich kann den Armen helfen, wenn ich will. So. Paulus schreibt im Korintherbrief, dass sogar die anständige Predigt, die wirkliche Predigt, die Kraft Gottes, ist eine göttliche Torheit. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. So, was ist die Torheit Gottes? Und in der Torheit Gottes, da ist Jesus drin. Du kannst heute alles erzählen. Du kannst von Buddha, von Mohammed, vom Allah, von Krishna, was weiß ich, du kannst von allen sprechen. Aber red von Jesus. Da gehen gleich die Jalousie runter, kriegst gleich Krach mit den Leuten. Ich weiß nicht, ob du das sowas erlebt hast, aber mir geht es öfters so. Die Leute, die wollen von Jesus nichts wissen. Und deshalb ist es so wichtig, wir predigen Christus den Gekreuzigten. Freimaurer haben sich eine einfallen lassen, und das, wir sehen, wie die Christenheit heute so verdorben und verführt ist. Die Freimaurer haben sich einfallen lassen, wir müssen aus den christlichen Liedern rausnehmen, den Namen Jesus, das Blut und das Kreuz. Und du, da ist kein Saft mehr drin. Verstehst du? Das Kreuz ist die Botschaft, was die Menschen rettet. Ohne dem Kreuz gäbe es keine Erlösung. Wir sind nicht irgendwie im Garten Gethsemane erlöst worden. Nein, wir sind am Kreuz erlöst. Und das Wort vom Kreuz, das ist so wichtig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Wenn eins davon fehlt, kann der Heilige Geist nicht wirken. Ja. Und der Heilige Geist ist wieder ein Stück weit, was noch fehlt. Und die Freimaurer haben dann den Namen Jesus entfernt und dann der Höchste, der Allerhöchste, der noch Höchere und noch der Größte, verstehst? Das kann Luzifer sein, das kann ich sein, das kann der Bundeskanzler sein, das kann jeder sein. Der Höchste. Der Höchste hat einen Namen und dessen Name ist Jesus. Und ohne Jesus, ohne Kreuz und ohne Blut gibt es keine Errettung, keine Heilung, keine Umkehr. Die meisten Kirchenleute, die haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber sie leben nach Vorschrift, nach den Paragraphen, nach den Buchstaben. Da stimmt alles. Aber was ihnen fehlt, ist die Kraft. Die Kraft. Der wahre Glaube kommt, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Alles andere hilft nicht. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft nicht, haben wir irgendwo gesungen. Der wahre Reichtum des Glaubens liegt im Rema, im Wort und in dem Namen Jesus, in dem inspirierten Wort Gottes, für den Augenblick, für die Situation. Stell dir mal vor, jemand kommt im richtigen Augenblick zu dir. So, ich werde nie vergessen, hier in Tegel auf dem Flughafen, ich komme und ich sehe, wie eine Frau da guckt und wahrscheinlich nicht richtig sieht. Sage ich, kann ich Ihnen helfen? Ja, wann das Flugzeug ankommt und so weiter. Und ich, oder abfliegt, eins von beiden, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß nur, dass diese Frau sagt, sie schickt der liebe Gott. Das ist Rema, wenn wir geschickt werden vom lieben Gott, sie schickt der liebe Gott, dass ich der Frau da vorlese, was da auf der Tafel angeschrieben ist. Rema ist, dass du von Gott geschickt wirst. Meine Schwiegerfamilie, also zum Beispiel die Eltern von meiner Frau, die wären nie zum Glauben gekommen, da ist ein lieber Bruder, der betet, macht sein Abendgebet, hat sich schon ausgezogen, hat schon Pyjama an und betet sein Abendgebet. Und dann sagt der Herr, geh, zieh dich an und geh in diese Straße. Und da, wo das Licht leuchtet, da habe ich eine Arbeit für dich, da habe ich einen Auftrag. Der Herr sagt, nein, das ist alles Spinnerei. Verstehst du, das ist alles nur Einbildung. Und dann habe ich gesagt, gut, ich werde gehen und ich werde Gott gehorchen. Und dieser Mann ist hingegangen und dann hat meine zukünftige Schwiegerleute, die waren damals noch nicht meine Schwiegerleute, die Familie war verzweifelt, die waren in einer Gruppe drin und die Gruppe hat sie fertig gemacht, rausgeschmissen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben sie gebetet, lieber Gott, wenn du uns lieb hast, zeig uns, gib uns Wegweisung, zeig uns, wie es mit uns weitergehen soll. Und dann klingelt er bei dieser Familie, wo das Licht brannte, in der Straße, im ersten Haus, und klingelt und sagt: Entschuldigung, ich bin Pastor. Er war kein Pastor, er war nur so ein Prediger, so Laienprediger. Und dann sagt er: Der liebe Gott schickt mich zu Ihnen, und ich habe gebetet, und ich soll Ihnen ja irgendwie dienen. Ich weiß nicht, was Ihr Problem ist, und so weiter. Und die sagen: Das gibt's nicht. Sie schickt der liebe Gott. Sie schickt der liebe Gott. Und dann lesen sie, beten sie, und Gott hat die Familie, also meine zukünftigen Schwiegerleute, berührt. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Die ganze Familie, verstehst du, das ist ein Wunder. Aber nur, weil einer gehorcht hat und einer gehört hat. Wie kommt Glaube? Wir müssen etwas tun. Dinge passieren, wenn wir das, was der Heilige Geist uns sagt, tut. Ganz praktisch umsetzen. Glaube ohne Werke ist tot an sich selber. Man kann schön reden. Also nur Rema-Worte produzieren Glauben. Frisches Brot wie beim Elia und frisches Wasser, dass du dann in dieser Kraft gehst. 40 Tage und 40 Nächte, bis du zum Berg Gottes kommst. Rema belebt deinen Geist, dein Herz. Heutzutage schmücken sich viele Leute mit Strohblumen. Das ist mir beim Beten gekommen. Die schmücken sich nur mit Strohblumen. Schön. Strohblumen ist was Schönes, aber ist alles vertrocknet. Das war mal schön. Also wir brauchen immer was Frisches. Frisches Wasser, frisches Brot, frische Blumen. Gottes Wortes, Geist und Leben, so heißt es in meiner Bibel. Und nicht irgendwelche vertrocknete Wahrheiten. Geh und sag's ihnen. Guck mal, der Philippus bekommt mittendrin in einer gesegneten Arbeit in Samaris Erweckung. Leute bekehren sich, er tauft die Leute massenweise. Und dann sagt der Heilige Geist: Philippus, ich habe Arbeit für dich, etwas ganz Spezielles. Geh auf die Straße nach Gaza, dort. Und so weiter. Er hat nicht gesagt, was da alles passiert. Und dann, als er dort ist: Ja, was soll ich auf der Straße nach Gaza machen? Da ist keine Imbissbude, gar nichts da. Und dann hält er sich an dem Wagen. Und da liest einer aus der Jesaja-Rolle, Jesaja 53. Und dann fragt dieser Kämmerer, oder fragt der Philippus: Verstehst du auch, was du liest? Weißt du, der Heilige Geist fädelt das alles so ein. Verstehst du, was du liest? Und dann entsteht eine Diskussion. Ja, der Mann war schon da, dieser Messias, dieser Jesus von Nazareth. Und dann kommt er an eine Stelle, und da kann er glauben: Hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? So ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Plötzlich, ja, übernimmt der Heilige Geist die Kontrolle. Wir bezeugen, und der Heilige Geist überzeugt nachher die Menschen. Höre das Wort Gottes, höre das Reden Gottes zu dir dann persönlich: Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Und dann tu, was er dir sagt. Und dann passiert bei dir, ja, das Wasser, dieses massenweise Element, wo überall auf der ganzen Welt da ist, wird zu einem guten Wein, und Freude erfüllt die Seele. Du bist begeistert und sagst: Mensch, guck mal, so funktioniert der Glaube. Wenn du das einmal erlebt hast, dann willst du es nicht mehr lassen. Und das war auch der Grund, warum ich hier nach Berlin gekommen bin. Weißt du, ich war als Pastor in Heilbronn, da war alles geordnet. Kam man nach vorne, die Einleitung, alles war da, Kinderstunde, die Leute, Kinder sind in die Kinderstunde gegangen, alles war perfekt geordnet. Ich wollte wieder Wunder erleben. Und Wunder erlebt man, wenn man nichts hat. Wenn man, ja, Gott nur hat und Gott vertraut und mit Gott lebt und, ja, wo ich um jedes Stück Brot bitten muss. Und da erlebt man Führung und Leitung. Und weißt du, wir sollen einfach die Leitung Gottes erleben. Und ich weiß, nachdem ich 3 Wochen auf dem Breitscheidplatz gepredigt habe, dann kam wieder Herbst, das war August, den ganzen August habe ich auf dem Breitscheidplatz gepredigt. Und dann kam September, da musste ich irgendwo einen Saal suchen, wo ich mich versammeln. Und dann laufe ich, und dann sagt der Heilige Geist: Hier in dieser Hochschule der Künste miete ich ein. Dann gehe ich und dann frage ich zuerst mal den Hausmeister: Gibt es hier Räume oder Säle? Dann sagt er: Ja. Und wer ist da zuständig, wer vermietet? Und dann wurde mir gesagt: Ja, dann musst du da und dorthin. Ich habe dann die Person besucht, aber die sagt: Ja, wir haben Räume, aber wir vermieten nicht. Das ist nur zur Übung für die Musikschule, aber nicht für Predigten und Gottesdienste. Dann habe ich gesagt: Wie sieht es am 3. September damals? Wie sieht es da aus an dem Sonntag? Ist da der Saal frei? Dann guckt sie im Terminkalender: Ja, der Saal ist frei, können Sie haben. Und so begann ich mit der Arbeit. Und dann habe ich durchgeguckt bis Weihnachten, haben wir uns dort versammelt. bis Weihnachten. Weißt du, man muss sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Rema ist, du lebst im Glauben, du tust im Glauben, du handelst im Glauben. Das ist nicht einfach in den Äcker springen. Sondern man tut etwas. So, ist egal, was dann passiert. Lerne durch das Wort Gottes persönlich das auszuleben. Weißt du, du lernst das Rechnen in der Schule und dann irgendwann ist es fertig. Dann brauchst du nicht mehr dein Rechenbuch, sondern jetzt bist du draußen und jetzt musst du das Rechnen anwenden. Glaube ist angewendetes Wissen, angewendete Offenbarung. Du sollst selbst den Glauben praktizieren. Wie funktioniert das? Da betet doch der Ananias in Damaskus, lieber Gott, ich möchte ein Segen sein. Gebrauche mich, Herrgott. Gebrauch mich. Und plötzlich sagt der Herr Jesus, ja, ich kann dich gebrauchen. Dort in der Straße, in der Geraden, da ist er gerade Saul von Tarsus angekommen. Und siehe, er betet, dieser Rabbiner, der voller Koffer mit Haftbefehlen angekommen ist. Siehe, er betet, geht und legt ihm die Hände auf. Und dann sagt er, oh Herr, ich habe so viel gehört von diesem komischen Mann, der hat die Gemeinde in Jerusalem zerstört, alles ruiniert. Und dieser Wüterich ist bis zu uns jetzt gekommen und er will mich verhaften. Ich bin wahrscheinlich vorne, weil ich ja Gemeindeleiter bin und so weiter. Der wird mich gleich mitnehmen, gehe und diene. Und dann sagt der Heilige Geist, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du siehst, wie Rema funktioniert. Ich will dir nur helfen, dass du es verstehst. Rema ist, Saul von Tarsus muss jetzt warten, geh in die Stadt und man wird es dir sagen, wie es weitergeht. Und Ananias muss kommen und ihm sagen, wie es weitergeht. Und dann funktioniert es, wenn zwei vom Heiligen Geist geleitet sind. Der eine, der wartet auf Gottes Hilfe und der andere bringt die Gotteshilfe. Und Ananias kommt rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, ist auch mir erschienen, ist mir begegnet und hat zu mir gesagt, ich soll zu dir kommen und dir die Hände auflegen. Und plötzlich fallen Schuppen von Augen und er wird sehend und lässt sich taufen, empfängt den Heiligen Geist. Wer selbst nichts von Gott empfangen hat, der kann auch anderen Menschen nichts weitergeben. Das ist Glaube. Im Gegenteil, der wird noch mehr Schaden anrichten. Denn dann ist er nur ein Mietling, verstehst du? Und wenn er nicht selbst von Gott einfach angesprochen ist, das Wort Gottes muss Rema werden. Das wuchtet unser Leben zuerst mal richtig aus, dass wir geistliche Balance haben, da kommen wir in Ordnung und dann können wir anderen Menschen dienen, wenn wir Gottesdienst erlebt haben. Amen. Gottesdienst muss man erleben, nicht in die Kirche gehen und sagen, jetzt lassen wir uns irgendwie anpredigen. Nein, Gott muss uns dienen, dass Gott plötzlich uns an die Tür anklopft, an unsere Herzenstür. Und wie ist es mit dir? Bist du schon gerettet? Bist du schon wiedergeboren? Bist du schon ein Kind Gottes? Ist dein Name schon im Buch des Lebens eingeschrieben? Wie sieht es bei dir aus? Weißt du, wir hören Gottes Wort gerne für andere Leute. Da solltet die Frau Meier hören. Mann, wie der heute gepredigt hat. Oder der Herr Müller, verstehst du? Aber wir hören immer gerne für andere. Aber wir sollen für uns selbst hören. Wir sollen selbst Gottes Wort annehmen und sagen, Herr, das bin ich, nicht die anderen. Ich brauche Hilfe, ich brauche Segen, ich brauche Heilung, ich brauche Befreiung. Ich mache da nicht so viel Seelsorge im Augenblick, aus verschiedenen Gründen, weil in der Predigt wird so viel Seelsorge gemacht. Da werden Dinge angesprochen. Also bei mir persönlich, ich bin nicht viel in der Seelsorge gewesen, in meinem Leben insgesamt. Ich bin immer wieder, wenn ich Gottes Wort gehört habe, dann habe ich gedacht, du, das bist du. Das bist du, wovon der redet. Dem geht es genauso wie mir. Verstehst du? Ich konnte mich plötzlich identifizieren mit den Menschen. Da erzählt der Prediger bei mir, als ich junger Bursche war, erzählt er, hätte Schlafkrankheit gehabt, der immer im Gottesdienst eingeschlafen, der war sonst hellwach vom Fernseher, konnte bis zum letzten Film angucken oder im Kino und so weiter, der war hellwach, wenn er Krimi gelesen hat, war er hellwach, aber wenn es um Gott ging, ist er eingeschlafen, eingenickt und hat nicht mehr gewusst, wo der Prediger war, was er erzählt. Und dann hat er erzählt, wie er davon frei wurde. Und ich habe auch eine Schlafkrankheit gehabt. Mir ging es genauso. Weißt du, du kommst in die Gemeinde verdorben und versaut. Als Mensch, verstehst du? Kommst aus der Welt. Ich war Atheist, ich habe nicht an Gott geglaubt, aber jeden Unfug und jeden Unsinn mitgemacht. Und dann erzählte, der hätte das und das gemacht, also okkulte Sünden, also mit Okkultismus sich sehr abgegeben. Und ich habe auch etwas gemacht. Irgendwo habe ich das gelesen, wie man das macht. Warzen absprechen, ja, Warzen abgesprochen und so weiter. Und ich habe das ja gar nicht so viel schlimm genommen. Das war für mich keine Sünde. Verstehst du? Aber du heilst dich selber, verstehst du? Oder was auch immer ist. Und dann habe ich gedacht, das kann auch okkult sein. Und dann habe ich den Pastor gefragt, ist das auch Sünde, wenn man sich Warzen abspricht oder ja, weiße Magie, in welcher Form auch immer. Dann sagt er, ja, das ist Sünde. Du sollst frei werden und Jesus macht dich frei in Jesu Namen. Und ich bin frei geworden und von dem Augenblick bin ich nicht mehr in der Predigt eingeschlafen. Ich will nur sagen, das funktioniert. Hör Gottes Wort und du wirst befreit. Er sandte sein Wort und machte sie frei, machte sie heil, machte sie glücklich. Durch das rechte Hören werden wir lebendig. Der Heilige Geist, der Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, wird auch unsere sterbliche Leiber lebendig machen. Das Gehörte wird plötzlich wach. Du kriegst Appetit, Hunger nach dem Wort Gottes. Oh, wo kriege ich noch mehr? Eine vernünftige Predigt weckt immer Hunger. Du kriegst immer Appetit. Ich bin heute auch ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Glaube entsteht durch die Tat. Du siehst, die können es. Die schaffen das. Und dann, das ermutigt dann einen, ja, das kannst du auch, was der kann, kannst du auch. Und nicht nur äußerlich, was sonst so Land auf, Land ab, was die Menschen manchmal machen. Ich kann. Nein, ich lerne, ich sehe, der macht es so und so und ich probiere es. Und wenn ich dann probiere, genau das Gleiche, was der macht, lerne ich im Glauben zu wandeln wie der. Glaube entsteht immer durch die Tat. Ohne Tat gibt es keine Frucht. Die Tat ist die Bestätigung des Gehörten. Ja, Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ja, Herr, hilf. So, und Maria, als sie hört, dort, was der Engel sie besuchte, hört, Maria, du wirst schwanger werden. Sie weiß schon gar nichts, wie das alles so funktioniert. Sie ist eine Jungfrau noch. Du wirst schwanger werden. Und sie hat keine Ahnung. Aber sie sagt etwas, was wir auch sagen sollten, wenn wir die Predigt zuhören. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich weiß nicht, wie es geht. Josef will mich sowieso verlassen. Geld habe ich auch nicht. Aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Dann, wenn du das sagst, soll es wahr werden. Ich dränge mich nicht. Weißt du, du musst dem lieben Gott nicht nachhelfen. Wenn er so kommen muss, dann kommt es. Und da kann niemand es verhindern. Wir müssen willig sein, einverstanden sein, das Gehörte zu tun oder anzunehmen und sagen, danke. Also das wäre fantastisch, wenn ich die Mutter des Herrn sein dürfte, oder der Vater des Herrn sein dürfte, das wäre fantastisch. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Jesus sagt einmal, wir sollen wie Reben am Weinstock sein, unsere Kraft aus ihm beziehen und diese Kraft umzusetzen, dann schöne, saftige Trauben. Wie lernt man glauben? Wir müssen selbst uns die von Gott gegebene, geliehene oder verliehene Selbstständigkeit anwenden. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Yes, Lord. So wie der eine dort unter dem Grabstein lag. Yes, Lord. Gott hat uns ein Maß an Freiheit gegeben, selbstständig etwas zu tun. Der vergewaltigt uns nicht. Du musst glauben. Man kann den Glauben nicht eintrichtern, nicht einprügeln, gar nicht groß entwickeln, das muss einem gegeben werden. Durch Forschen, durch Beten, durchs Verstehen, durch Erkenntnis, durch Einsicht, durch Erleuchtung. Ich muss es nur tun, ich muss es nur anwenden und sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich will heil werden, ich will froh werden. Ich muss vom falschen Glauben erlöst werden, zuerst einmal vom Aberglauben und falschen Kompromissen, darüber haben wir die letzten Tage gesprochen. Und erst dann kann ich anfangen, richtig zu glauben. Einfach wie ein Kind. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und wir glauben die Kinder, wenn der Papa was sagt, das ist dann wahr, sie nehmen es an. Ein Kind glaubt, ist noch nicht verdorben, nicht ja, frustriert, verletzt. Und wir als Erwachsene mit der Zeit, wir werden ungläubig, weil wir so viel Negatives erleben. Wir werden vor Kopf gestoßen, wir werden versetzt, wie auch immer. Gott achtet auf unsere Selbstständigkeit. Auf unseren freien Willen. Ja, ich muss zuerst sehen und dann kann ich was ernten. Gott vergewaltigt niemand. Er gibt uns die volle Freiheit. Du kannst machen, musst aber nicht. Du bist, wenn du noch nicht so weit bist, musst nicht etwas tun durch Zwang. Zwang zahlt sich nicht aus, auch im geistlichen Leben. Gott erzieht uns Stück für Stück. Weißt du, wir wachsen im Glauben. Wir werden mündig. Wir werden selbstständig. Ja, du verbrennst dir ein paar Mal die Finger und dann machst du das zweite Mal nicht mehr. Und das ist so, lernen wir. Wir fallen, wir straucheln und wir wissen, das funktioniert nicht so. Dann mache ich jetzt anders. Ich wende jetzt anders an. Und Gott zeigt uns unsere Ziele und seine Ziele und seinen Willen und unseren Willen. Und jetzt versucht er uns irgendwie auf den gemeinsamen Nenner zu bringen. Er will, dass wir Einsicht haben. Nein, das macht meinem Gott keine Ehre, wenn ich so und so reagiere. Ich lerne ihn, seinen Willen zu befolgen. Wäre Gott ein Gewaltherrscher, da würde uns die Freiheit nehmen, wir wären in einer Diktatur. Aber Gott ist kein Gewaltherrscher. Er gab uns hier in dieser Welt freien Willen. Du kannst tun und musst nicht tun. Und du kannst vielleicht abwarten. Und bis du selbst erkannt hast, das ist der Weg, den will ich gehen. Und deshalb, wir müssen immer wieder fragen, ist das der Weg Gottes für mein persönliches Leben? Nicht alles, was ich so lese, was alle anderen Leute machen, ist der Wille Gottes, sondern ich muss selber herausfinden, was ist der Weg Gottes für mein persönliches Leben? Was immer wir tun, ja, wir tun immer auf unsere eigene Rechnung, in unserer eigenen Verantwortung. Und wir müssen das ausbaden, was wir uns dann einbrocken. Und so lernen wir Glauben Stück für Stück. Vielleicht, ja, wir verbrennen unsere Finger wie der verlorene Sohn. Papa, gib mir mein Geld. Ich will jetzt in die Ferne gehen. Und was passiert? Der Papa gibt das Geld und er verprasst alles und jetzt ist er am Schweinetrock, hat er nichts mehr. Wenn Gott einem dahin gibt, das ist das Schlimmste, die größte, schlimmste Strafe, die passieren kann, er lässt laufen. Aber dieser große Vater im Himmel ist gnädig und barmherzig, er wartet. Er weiß, mein Bub kommt zurück, wenn der alles verprasst hat. Wie lernt man glauben? Zuerst einmal durch Zweifel. Entschuldigung, wenn ich das sage, die meisten denken, das ist verkehrt, was der Pastor sagt. Nein, wir müssen zuerst mal richtig zweifeln. Und dass wir sagen, ich kann es nicht hinnehmen, ich kann es nicht akzeptieren, ich weiß es nicht und so weiter. Und dann durch Zweifel kommen wir zum Glauben, durch Verzweifeln. Wenn man am Ende ist, wenn du nichts mehr hast, wenn du alles verloren hast, wie dieser Junge hier, sagst, Papa, ich habe nur noch einen Vater und der hat Brot die Fülle und ich will mich aufmachen und zu ihm gehen. Wir fangen an zu glauben, wenn wir ohnmächtig sind, wenn wir schwach sind, wenn wir nichts mehr verstehen. Da fangen wir an zu glauben. Das sind die Schritte zum lebendigen Glauben. Durch viel Not lernen wir wirklich den echten Glauben, nicht durch intellektuelle Schwierigkeiten, sondern durch inneren Zweifel, durch innere Kämpfe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo ist jetzt Gott? Ich bete schon die ganze Zeit und da passiert doch nichts. Ich selbst bestimme, wie mein Leben weitergeht und wie ich weiterlebe. Zuerst mal, ich muss etwas aufräumen in meinem Leben, die Sünden wegrollen oder Sündenlast ablegen, meinen Willen drangeben und seinen Willen gelten lassen. Wer gegen sein besseres Wissen handelt, der lebt in Rebellion gegen Gott, der lebt in Sünde. Du weißt es, was gut ist, was richtig ist. Fang an, das zu tun, was du weißt, das, was du von innen her weißt, das ist richtig. Das hat meine Mama schon mir gesagt, das hat meine Großmutter mir gesagt. Und wir sollten auch die Eltern hören, was die Eltern mal gesagt haben. Denn die sind auch nicht dumm. Die haben auch Lebenserfahrung. Die sind durch Tiefen gegangen, durch dieselben Tiefen gegangen, die du auch durchgehst und durchmachst. Die waren vielleicht nicht so fromm, wie du jetzt gerade bist, aber ist egal. Aber sie haben ihr Leben gemeistert durch die Gnade Gottes. Und was haben sie gemacht? Frag sie. Überleg einmal, wie haben die Leute früher gemacht, als sie noch kein Handy gehabt haben und keinen Computer gehabt haben und die ganze Technik nicht gehabt haben, wie haben sie das gemacht? Und sie haben glücklicher gelebt, als die Leute heutzutage leben, in aller Liebe. Die waren noch nicht so versaut, wie wir heutzutage versaut sind. Frag, wie lebt man, wie haben die gelebt? Und dann lerne von den Alten. Die Natur ist so angelegt, dass man von den Alten lernen sollte. Nicht nur von der Uni. Nicht gegen Uni. Verstehst du dieses Wissen? Das ist komprimiertes Wissen. Das ist alles nur Theorie. Aber frag die Alten. Papa, wie hast du das gemacht? Mark Twain hat einmal erzählt, als er 20 war oder 18 war, hat er gesagt, oh, der Alte hat überhaupt keine Ahnung, wenn der Vater was sagte. Der versteht nichts vom Leben. Dann als er an die 30 war, hat er den Vater ab und zu mal gefragt, Papa, wie hast du das früher gemacht? Und am Schluss, so bei 40, beim 40. Lebensjahr angekommen, dann sagt er, mein Vater hat immer recht gehabt. Verstehst du, mein Vater hat immer recht gehabt. Weißt du, die Väter und die Mütter wollen das Beste für ihre Kinder. Normalerweise, wenn sie nicht auch verdorben sind. Auch bei uns hier in Deutschland sind sie durch die Kriege, die Leute so durcheinander gewirbelt und verdorben, dass viele nicht das weitergeben konnten, was sie gerne uns gegeben hätten. Aber lerne von ihnen, frag sie. Auch das ist Gottes Wort. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und weißt du warum? Alle Gebote kannst du vergessen. Alle Gebote bringen dir überhaupt nichts. Hast keinen Segen. Nirgendwo ist ein Segen versprochen, wenn du die übrigen Gebote hältst. Aber dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, ist eine Verheißung, auf dass du lange lebst und dir gut gehe. Verstehst du? Ehre Vater und Mutter, auch jetzt vielleicht nachträglich noch. Sag Mutti, Papa, danke für das alles, was du mir gegeben hast und was du mir warst. Fang an, Gott zu danken für deine Eltern. Die meisten Probleme kommen, und höre Gottes Wort, die meisten Probleme kommen, weil wir ein gestörtes Verhältnis zur Familie haben. Zu unserer Familie, zu deinen Eltern. Wir brauchen innere Heilung. Dort passieren die schlimmsten Fehler. Diese inneren Verletzungen, was du vielleicht hast, passiert auch durch die, was die Eltern dir zugefügt haben. Aus dir wird nichts, du kannst nichts und dergleichen. Da diese Verletzungen, vergib den Eltern, so wie Jesus auch allen vergeben hat. Vater, vergib ihnen, denn sie konnten nichts besser. Sie hatten vielleicht kein Geld gehabt, vielleicht auch keine Lust und keine Laune, die, was weiß ich, was sie alles gehabt haben. Vergib deinen Eltern. Und ich habe eines festgestellt in meinem Dienst, wenn Menschen wieder zurück zur Familie gekommen sind, die müssen nicht zu Papa und Mama wieder unter der Schürze und im Rock kriechen, aber sie müssen wieder zur Familie kommen, zur Familie zurückfinden. Wenn du deine Familie annimmst und segnest und Gott dankst für deine Familie, passiert etwas. Und deshalb, wenn Gott jemand rettet, rettet er immer Familien, keine Einzelnen. Wir haben nirgendwo in der Bibel, dass ein Einzelner gerettet wurde. Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sagt Gott immer wieder. Sind immer Familien gerettet worden, ganze Sippen sind gerettet worden. Glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Du kannst nicht gerettet werden, nur du. Ich will in den Himmel kommen. Gott will ganze Familien retten. Mit dir zusammen, deinen ganzen Anhang. Und du bist für deine Familie in dieser Welt. So wie Josef. So wie dieser Patriarch Josef, der musste nach Ägypten gehen und dort verkauft werden und dort als Sklave dienen. Und damit seine Familie gerettet wird vor dem Hungerstod. Ja, wir sind für unsere Familien zuständig. Gott will dich segnen. Hör Gottes Wort. Da kommt der Glaube. Du verzweifelst vielleicht. Und der Josef verzweifelte auch an seinem Herrgott. Guck mal, war die Vision von Teufel? Nächstes Mal werde ich mit offenen Augen träumen. Verstehst du? Von wem war diese Vision? Du wirst herrschen, du wirst König sein und so weiter. Und erst nach 21 Jahren erfährt er die Wahrheit. Wenn du erfährst nicht gleich die Wahrheit, auch nicht von Gottes Wort, auch wenn du Rema hast, auch wenn du eine Vision hast, erst nachträglich, du merkst hinterher, hier ist Gott vorbeigegangen. Hier ist Gott vorbeigegangen. Wie lernt man glauben? Noch ganz schnell ein paar Gedanken, indem man Gott die Ehre gibt. In allem, was man tut. Du hast, ja, Gott Recht zu geben. Josef gab dem Herrn Recht und deshalb war der Herr mit Josef, weil er Gott Recht gab. Wie gibt man Gott Recht? Lass mir nur ein paar Gedanken sagen. Wie gibt man Gott Recht? Indem sie sagen, Herr, du hast wohlgetan. Auch wenn es schwer ist, ich verstehe deine Wege nicht, aber es sind deine Wege. Deine Wege sind nicht meine Wege. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. So muss man den Glauben Stück für Stück entwickeln. Und wenn du einfach den Namen des Herrn anrufst, egal wo du bist, selbst wenn du in der Hölle bist, wenn du dort den Namen des Herrn anrufst, du wirst gerettet werden. Und der Herr war mit Josef. Ja, wie war er? In der Tasche? Im Rucksack? Wo war der Herr? Nein, in seinen Gedanken. Er sagte, Herr, Du hast mich bis hierher gebracht. Du hast mir bis hierher geholfen. Du warst bis hierher gut, mein lieber Heiland. Weißt du, einfach den Herrn erwähnen. Juden sagen, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, ist Gott in der Mitte, der Dritte im Bund. Also fang an, über Gott zu sprechen. Die Emmaus-Jünger haben auch sich unterhalten. Musste nicht Christus sterben? Musste das nicht alles passieren? Und so weiter. Musste das nicht alles sein? Sie haben sich über das Wort Gottes unterhalten. Und während sie so über das Wort Gottes sprachen, plötzlich ist Jesus mit ihm drin dabei und sagt, was für Reden führt ihr? Was schwätzt ihr da? Und er war der Einzige, der wirklich wusste, was passiert. Fang an, über Gott zu reden. Und dann erlebst du die Gegenwart Gottes. Einfach beim Treppensteigen oder beim Arbeiten, beim was tragen, der Herr ist bei mir. Und der Herr war mit Josef, egal wo er hinging. Und der Herr möchte auch mit dir sein. Erwähne den Herrn immer wieder. Wenn du einschläfst, wenn du wieder aufwachst, einfach den Herrn erwähnen. Zum biblischen Glauben kommen wir zuerst mal über die Predigt, über das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Schlüssel dazu. Aber dann musst du das praktisch anwenden, dein Wollen bestimmt deine Richtung deines Lebens, indem du bestimmte Dinge dich korrigieren lässt unter Umständen. Ja, das war verkehrt, ich habe mich verbrannt. Puh, verstehst du? Und dann springst nicht mehr da auf diese heiße Platte. Viele Menschen kommen sich minderwertig vor. Glaube entsteht, indem du anfängst an dich selber zu glauben und dann erst an Gott zu glauben. Du musst erst mal an dich selber glauben, dass du von Gott gewollt bist, dass du von Gott wunderbar geschaffen bist, ja, und dass dein Leben in seinen Händen eingezeichnet ist und dass Gott alles weiß von deinem Leben, dass ihm nichts verborgen ist, jeder Gedanke. So, und dann muss Gott persönlich erleben, das ist mein Gott, das ist mein Heiland. Weißt du, nicht nur der Herr ist mein Hirte, verstehst du, so irgendwo dessen Hirte, aber er ist mein Hirte, mein Vater, mein Führer, mein Gott, mein Heiland, meine Stärke, meine Kraft, mein Leben. Du brauchst eine persönliche Beziehung, mein. Und es ist ein großer Unterschied, ob du sagst, das ist ein Haus oder ob das ist mein Haus. Verstehst du, oder mein Auto, nicht nur ein Auto. Oder mein Mann oder meine Frau. Verstehst du, und nicht nur der Mann oder die Frau. Der Gott oder der Herr, er ist mein Herr. Und es ist so ganz wichtig, dass du Jesus durch den Heiligen Geist Herr nennst. Niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Die meisten Christen reden vom Hermatutis oder Hermaia oder sowas. Der Herr Jesus ist kein Hermaia und kein Hermatutis. Der Herr Jesus ist mein Herr. Und weißt du, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, du, dann pass auf. Manche Leute meinen so, wenn sie dann einen Gast haben, fühlen sie sich hier bei uns wie zu Hause. Stell mal vor, der Gast fängt an, die Tapete gefällt nicht, das Bild muss weg und diese Figur muss raus. Verstehst du? Fühlen sie sich wie zu Hause. Der Herr will sich in deinem Leben sich wie zu Hause fühlen. Er möchte Herr sein. Feindliche Übernahme ist, dass 52% jemand anders übernimmt. Das ist feindliche Übernahme. Und der Herr möchte unser Leben übernehmen. Ich bin mein Geschäftsführer, eingesetzt vom Heiland. Ich verwalte mein Leben, aber er ist der Herr. Was er sagt, was dieses Rhema-Wort sagt, das soll gelten. In der Bibel heißt es, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Noch ein dieser Punkt, verstehst du nicht? Ich muss nicht immer sehen, immer was fühlen, immer was riechen. So viele Christen, vor allem im charismatischen und pfingstlichen Kreisen, die müssen Gänsehaut fühlen, die müssen zittern oder dass die Haare wie Nägel zu Berge stehen. Verstehst du? Du musst gar nichts fühlen. Glaube ist ohne Gefühl. Glaube hat mit Gefühl überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Basta. Und er liegt auf alle vier auf dem Boden, dieser Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der muss nicht sehen. Und auch gar nicht viel wissen. Ein gläubiger Mensch geht nicht nach Stimmungen, Gefühlen und Äußerlichkeiten. Er geht nach dem, was er von Gott gelernt hat, was er aus der Bibel weiß, aus dem Logos weiß, aus dem inneren Wissen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn die Frau sagt, sag doch deinem Gott jetzt ab, das bringt sowieso nichts. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der lebendige Glaube funktioniert aufgrund der Offenbarung. Paulus sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, was Gott ihm gegeben hat. Er hat sie daran festgehalten, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn soll gepriesen werden. Er geht nicht nach den Äußerlichkeiten, sondern er weiß, mein Gott ist es, der hat die Himmel und Erde geschaffen. Guck mal, und er verwaltet alles, es geht alles automatisch. Ich muss dem lieben Gott nicht nachhelfen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen von selber. So, er hat im Geist geschaut. Und was du im Geist geschaut hast, irgendwo eine Erleuchtung bekommen hast, bei deiner Bekehrung. Und die Sündenvergebung ist das Einfachste, was es gibt zu empfangen. In der Bibel heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Und hast du schon deine Sünden bekannt? Und wenn du das getan hast, egal wo, allein, das muss niemand, deine Sünden musst du niemand öffentlich erzählen. Niemand geht es was an. Wenn du gesagt hast, Jesus, das und das ist in meinem Leben passiert, dieses Üble, bitte vergib mir. Wenn du das sagst, sind deine Sünden dir vergeben, was in der Bibel drin steht. Da musst du nichts fühlen. Oh, ist es ganz warm. Halleluja. Nein. Du hast deinen Frieden, weil du das getan hast, was geschrieben steht. Der Teufel muss sich an dem halten, was geschrieben steht. Und der dich zur Sünde verführt. Und hier steht geschrieben, dir sind deine Sünden vergeben. Die sind vergeben, was willst du denn? Und dann muss ich nicht nochmals bekennen. Und nicht nochmals bekennen. Und abermals bekennen. Nein, es reicht einmal. Gott ist nicht schwerhörig. Hör mir gut zu. Und dann hast du so ein Licht, oh, mir ist wohl, Herr, danke. Ich danke, dass ich jetzt keine Sünden mehr habe. Meine Sünden sind vergeben. Und so leicht wie die Sündenvergebung ist, jetzt halte ich bitte fest, ist auch deine Heilung. So einfach. In seine Wunden sind wir geheilt. Durch sein Sterben und Leiden haben wir die Versöhnung mit Gott und durch seine Wunden sind wir geheilt. Du musst es nur annehmen. Oh Herr, heile mich, heile mich, heile mich, heile mich, heile mich. Nein, du solltest einfach festhalten, ich bin in Jesu Wunden geheilt. Auch wenn mir das Knie noch wehtut und mir der Rücken schmerzt und mein Nacken, was weiß ich, und mein Kopf brummt. Ja, ich bin in seine Wunden geheilt und halte dich dafür, dass du geheilt bist. Jesus ist für mich gestorben. Ich muss mich selber nicht heilen. Ich kann dieses Medikament auch gar nicht kaufen für meine Heilung. Das ist schon längst bezahlt. Ich muss einfach nur Gott loben und preisen. Sein Wort annehmen, sein Wort akzeptieren. Und Friede und Ruhe haben und nicht immer so viel zappeln und hin und her schwanken. Ja, ich bete noch einmal, oh lieber Gott, heile mich. Nein, ich sollte einfach mit Ich Bin beten. Weißt du, wenn du Ich Bin sagst, darfst du nichts Negatives sagen. Ich Bin heißt Gott. Ich Bin. Wenn du sagst, ich bin geheilt, ich bin durch Jesus geheilt, dann bist du durch Jesus geheilt, durch Gott geheilt, dann brauchst du nicht irgendwelche andere Geistheiler, Glaubensheiler oder welche Heiler auch immer. Du bist in seine Wunden geheilt. Und wir werden durch die Wunden geheilt. Durch die Wunden Jesu. So. Es gibt so viele Menschen, die sind verkracht, die haben keine Ruhe, keinen Frieden, keine nichts und so weiter, diese verkrachten Typen, die sollten zuerst einmal etwas tun, zuerst mal anrufen, den Vater besuchen, die Mutter besuchen. Das in Reders Deutsch ist das Beste, das ist so eine Zeitschrift, oder ja, Monatszeitschrift, da stand ein Bericht, da ist ein Mann in Tel Aviv, in Israel, sitzt im Rollstuhl, älterer Mann in seiner Familie, ist unglücklich, traurig, will nicht leben, ist depressiv, was auch immer ist, hat kein Glück in seinem Leben gehabt, ja, wirklich, und hadert mit Gott und mit seinem Schicksal. Und in diesem Bericht geht es dann weiter, da ist ein Kind, ein lediges Kind, und der Junge sucht seinen Vater und hat herausgefunden, mein Vater ist in Tel Aviv irgendwie besucht, geht die ganze Adresse durch und findet dann den Vater, wo er wohnt, und geht sehr zaghaft zu dem Haus, so und so weiter, und findet dann diesen Mann im Rollstuhl, diesen zusammengekauerten alten Knacker, Entschuldigung, aber so saß er krank und so weiter, und dann sagte, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und dann stellt er eine Frage und sagt, haben Sie die Frau sowieso gekannt und so weiter? Dann sagt sie, ja, da war ich verliebt und so weiter. Da, wir waren zusammen. Und was ist mit dieser Frau? Ich bin ein Produkt von dieser Liebe, die ihr beide hattet. Und sagt, ich bin dein Sohn, kannst du das sehen? Der schaut an, Junge, Junge, du bist mein Sohn, steht aus dem Rollstuhl auf und ist geheilt. Verstehst? Ist geheilt, du brauchst nicht groß Heilungsgottesdienste, bring dein Leben in Ordnung. Wenn das Übel aufgehoben wird, verstehst du, Junge, 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 du bist mein Sohn. Und die haben sich umarmt und die haben sich lieb gehabt und die haben sich gefreut. Der ist auch nachher nach Israel gezogen. Verstehst du, aber wir müssen die Dinge bereinigen. Glaube passiert, indem wir was tun. Nicht nur, ich glaube, ich glaube, ich glaube an Gott, an ein höheres Wesen, an irgendwas, irgendwelche Instanz. Nein, diese Instanz ist in deinem Kopf, in deinem Herzen und bringt diese Dinge, was da ist, was unterschwellig irgendwo ergehrt, was dir kein Glück und keinen Frieden bringt, bring in dein Leben. Hör auf, ein verkrachter Typ zu sein oder im Krach zu leben. Gott will Familien ordnen, Ordnung bringen in den Familien hin und her. Ich denke nur an die Geschichte Esau und Jakob, die wir kennen. Der Jakob hat den Esau betrogen um seine Erstgeburt. Und da gab es Spannungen. 21 Jahre sind sie unglücklich, diese Brüder, die ganze Familie. Schuld ist die Mutter Rebekka. Die ist schuld, die hat es eingefädelt. Dass der Jakob den blinden Vater betrügt. Und du weißt oft gar nicht, das sind so viele Dinge passiert und erst dann, als er nach Hause geht und Gott sagt, jetzt Jakob, jetzt bist du lang genug unterwegs gewesen, jetzt gehst du nach Hause. Und auf dem Nachhauseweg plötzlich hörte, Esau kommt mir entgegen, mit 400 Mann, gut bewaffnet. Und jetzt denken sie, jetzt wird er bald sterben. Er ringt mit Gott. Wie entsteht der Glaube? Indem wir mit Gott ringen. Hat eine ganze Nacht, hat die Familie geteilt, links und rechts. Wenn schon was passiert, dass wenigstens ein Teil der Familie überlebt. Und er ringt eine ganze Nacht mit Gott. Glaube entsteht, indem du mit Gott eine Nacht, vielleicht auch eine ganze Woche und einen ganzen Monat ringst und sagst, Gott, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Ja, ganz hart. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und was ist passiert? Plötzlich kriegt er so einen Klaps auf den Hintern und dann fängt er an zu humpeln. Du denkst, ja guck mal, der ist geheilt worden. Nein, der ist krank geworden. Der hat Schlaganfall gekriegt wahrscheinlich oder sonst was ähnliches. Der humpelte. Aber jetzt kommt der Esau und der Jakob zusammen, die begegnen sich irgendwo auf dem Feld und die umarmen sich, weil Gott dem Jakob begegnet ist. Ist er auch dem Esau begegnet. Verstehst du? Und plötzlich ist das Band des Friedens geschlossen und der Jakob bildet sich nicht mehr ein. Der humpelt, der hat ein Handicap, der ist demütig. Gott kriegt jeden noch dorthin, wo er hingehört. Ja. Wie entsteht der Glaube? Wie lernt man Glauben? Du, das ist eine lange Geschichte. Der Weg des Glaubens ist eine lange Geschichte. So, noch ganz schnell. Was du einem der Geringsten getan hast, das hast du Jesus getan. Tu etwas, was Unbedeutendes, so Nebensächliches. Wir betteln nicht um Geld. Das muss, also Gott gibt uns, was wir brauchen, damit wir das Evangelium verbreiten können. Aber du musst auch dem Teufel die Hörner abbrechen. Und dein Teufel hat Hörner. Du musst ihm die Hörner abbrechen. Fang an, den Zehnten zu geben. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Und du wirst sehen, wie Gott die Fenster des Himmels aufmacht. Geben ist seliger als nehmen, Brüder und Schwestern. Und das ist, wie ich dem Teufel die Hörner abbreche. Ich möchte dem Teufel kein Recht in meinem Leben geben über meine Finanzen. Meine Finanzen gehören mir und Gott. Und durch den Zehnten beteilige ich Gott an meine Finanzen. Fang an zu geben. Fang an, etwas zu tun. Du hast ein Problem vielleicht. Wir hatten mal in der Familie ein Problem. Unser Jüngster hat mit Drogen zu tun gehabt. Wir haben also wirklich Probleme gehabt. Und wir beteten, lieber Gott, bring ihn raus, hol ihn raus, mach das und das. Und so weiter. Und dann haben wir zuerst mal ein Patenkinder unterstützt. Wir haben für unseren Sohn gebetet, aber wir haben für andere Kinder was getan. Wir haben Patenkinder unterstützt und Gott hat Gnade geschenkt und hat uns geholfen. Und deshalb, ich möchte dir Mut machen, du kannst dir was Gutes tun, wenn du anderen Gutes was tust. Tu anderen was Gutes und Gott wird dich segnen. Glaube ohne Werke ist Bluff, Selbstbetrug, Täuschung, Scheinheiligkeit oder und dergleichen. Erst wenn du gibst, wird dein Glaube aktiv. Lass dein Brot übers Wasser fahren, steht in der Bibel, zur Flaschenpost. Irgendwann kommt es zu dir zurück. Ja? Der römische Hauptmann, von dem lesen wir in der Bibel, in der Geschichte von Cornelius, der gab Almosen, der betete viel und fastete viel, aber das alles hat nichts bewirkt. Was bei ihm was bewirkt war, er gab Almosen. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das sind Almosen. Hilf irgendjemand und dann nicht überall erzählen, ich habe es geholfen. Nein, steck so hinten in der Tasche. Gib einen kleinen Betrag. Du musst nicht gleich Millionen geben oder gleich Tausender oder gleich Hunderter. Er gab Almosen und dann hat der Herr dafür gesorgt, dass Petrus kommen muss, predigen muss und während der Predigt fällt der Heilige Geist im Haus des Cornelius. Da passiert etwas. Der Geber ist auch ein guter Empfänger. Ja, je mehr du gibst, desto mehr empfängst du, desto mehr erlebst du, desto weiter kommst du. So wächst der Glaube. Was glaubst du, wie Gott bei mir gewirkt hat? Ich höre die Predigt in der Gemeinde. Ich habe nicht gleich gedacht, weißt du, die wollen nur dein Geld haben. Ich weiß, die Leute müssen Strom bezahlen, die müssen das bezahlen, sogar Toilettenpapier kaufen. Und dann hat der Pastor gesagt, wir geben Zehnten. Das ist so nebenbei hat er das gesagt, wir geben Zehnten. Und dann habe ich gesagt, was ist der Zehnte? Mich erkundigt nach dem Zehnten. Und dann habe ich auch angefangen, Zehnten zu geben. Ich habe damals noch ein Motorrad gefahren. Und ja, und Gott hat mich gesegnet. Und dann habe ich mit dem Motorrad, wenn du was hast oder ein Auto hast, weißt du, da hast du immer was zu tun. Und dann muss ich Ersatzteile kaufen und so weiter. Dann ist mein Zehnter, ich habe meinen Zehnten immer so auf dem Schrank oben gehabt, so als Notgroschen. Ja, und dann habe ich immer rausgeholt und habe gesagt, ich zahle, nächsten Monat zahle ich das Doppelte wieder zurück. Du, aber der Teufel hat alles aufgefressen. Und da habe ich plötzlich was gelernt. Wie lernt man glauben? Da, wo ich den Zehnten gab, hat Gott mich gesegnet. Und in den Monaten, wo ich keinen Zehnten gab, hat der Teufel mir das Zehnfache weggenommen. Habe ich Unfall gehabt, Hosen zerrissen, Strafe bekommen und vieles andere mehr. Weißt? Und so ist das. Und so habe ich gelernt, ich gebe dem Herrn, was dem Herrn gehört. Und lebe so in dieser Art und Weise. Das ist meine Philosophie. Das habe ich gelernt. Das ist Glaube. Und deshalb, Gott segnet mich auch. Auch wenn ich manchmal nichts habe und wenig habe und so weiter. Der Zehnte ist der Zehnte, egal ob ich viel Geld oder wenig Geld habe. So wachsen wir im Glauben. Gott offenbart es Stück für Stück. Ich habe nicht alles auf einmal gelernt. Und so auch wenn du als Christ bist, der Glaube ist eine Lebensphilosophie. Du lernst Stück für Stück. Heute das, morgen jenes, übermorgen wieder was anderes. Bis du ausgelernt hast. Sag doch nicht, es gibt eine billige Gnade. Nein, es gibt keine billige Gnade. Gott ist ein Traum. Und ein Glaube ist wie ein Traum und so weiter. Ich muss leben, diesen Traum jetzt ausleben, praktisch umsetzen. Ohne diesem Ausleben ist mein Glaube wertlos, ist Irrglaube, ist Aberglaube, ist Hokuspokus. Eine Wahnvorstellung. Aber ich lebe es aus. Mein Traum, meine Vision, das, was Gott mir geschenkt hat. Das, was ich für wahr halte, was mir wichtig ist, was mir was bedeutet. Gott will, dass wir einfach vorwärts gehen. Brich deinem Teufel die Hörner und schneid ihm den Schwanz auch noch ab. Verstehst? Dass er kein Recht mehr in deinem Leben hat. Ist Gott für dich? Weißt du, dass ja, dieser allmächtige Gott, dass wenn er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Wer kann dir widerstehen? Glaube und Tun gehören zusammen. Tu etwas gegen das Böse. In der Bibel heißt es, wir sollen gute Werke tun, damit die Menschen Gott loben und preisen. Und durch gute Werke werden wir den Vater verherrlichen, wird Gott sich offenbaren und Gott wird uns lehren, indem wir noch mehr, noch fruchtbarer sind. Zuerst einmal müssen wir wenigstens etwas tun, irgendwo anfangen. Wer glaubt und nichts tut, der hat einen Scheinglauben, keinen echten Glauben. Der biblische Glaube, ja, ist kein Allerweltsglauben, sondern ist etwas sehr, sehr, sehr Praktisches. Die Hand darreichen jemand, die Hand geben und so weiter und sagen, du, ich liebe dich, ich vergib dir, du bist beim Bruder. Und weißt du, wir brauchen zuerst einmal die innere Bereitschaft. Ich will, Herr, steh mir bei. Hilf meinen Unglauben. Da hat der Mann gebeten. Glauben kann man sich nicht anerziehen oder vererben oder einstudieren oder auch kaufen. Aber man kann Glauben von Gott sich schenken lassen, dass er uns Stück für Stück dahin führt und dahin bringen. Und wir erfahren, Fleisch und Blut hat nichts vom, vernimmt nichts vom Reich Gottes, aber es geht in Fleisch und Blut über. Ja, wir erleben das. Und wahrer Glaube beginnt mit Jesus, indem wir Jesus beim Wort nehmen und sagen, ja Herr, ich glaube. In 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit und so vieles andere mehr. Das ist uns gemacht. Wir müssen Jesus annehmen und du wirst merken, das funktioniert. Ich will so glauben, wie Jesus geglaubt hat. Und so leben, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir Jesus begegnen, ja, dann wird unser Leben auf den Kopf gestellt. Da hört unser ganzes, unser menschliches Selbstweisheit, Selbsterkenntnis, Selbstzufriedenheit, Selbstgerechtigkeit auf. Und wir fangen in einer anderen Dimension zu leben. Wenn Jesus in uns kommt, beginnt bei uns eine total andere Ordnung. Schon bei den Finanzen. 10%. Und ich sagte, Gott segne dich. Ich habe in Heilbronn einen kleinen Jungen gehabt, der hat immer in der Tütchen, wir haben auch hier so Tütchen, in der Tütchen der Zehnte von 1 D-Mark, hat er von 1 D-Mark Zehnten gegeben. Also 1 D-Mark Zehnten gegeben. Weißt du, dass die Sekretärin kam und sagt, ich soll doch dem Jungen sagen, der soll nicht so immer, der soll zusammenlaufen lassen, verstehst du, dann gemeinsam dann vielleicht so dann ein bisschen mehr geben, aber nicht nur 1 D-Mark Zehnten. Das war von seinem Taschengeld. Und ich habe diesen Jungen beobachtet. 10 Jahre war ich dort Pastor, ich konnte den Jungen gut beobachten und ich kenne diese Familie bis heute. Und beobachtet, aus dem Jungen ist was geworden. Der ist Ingenieur geworden, in einer Firma, arbeitet an eine gute Position, verdient gut, hat 2 Kinder, ist glücklich verheiratet, hat ein eigenes Haus und so weiter. Gott hat die gesehen, aber der war treu, den Zehnten mit 1 D-Mark damals. Weißt du, du denkst, was ist das so viel? Nein, Gott will unser Herz sehen. Er will nicht unser Geld sehen. Er kann von unserem Geld nicht leben, aber von unserem Herzen. Markus 9, Vers 24 nochmals. Der Vater sagt, Vater oder Herr, ich hilf meinem Unglauben. Wenn du diese Hilfe brauchst, Gott wird dir helfen. Erbarm dich meiner, hilf mir, steh mir bei, oh Gott. Gott will glaubenswillige Menschen haben. Hilf mir, ich will glauben, ich möchte dir wohlgefallen, oh lieber Gott. Und noch ein paar kleine Gedanken. Ja, hab keine Angst, vor Gott zu kommen. Je gründlicher wir vor dem Herrn kapitulieren und sagen, ich bin nichts, Herr, ich kann nichts. Ich möchte nur das tun, was du in mein Leben hineinpflanzt, dieses Rema. Sprich zu mir, Herr, dann wird mein Knecht gesund, hat der eine römische Hauptmann gesagt. Du wirst Glaubenskämpfe durchmachen, wenn du anfängst zu glauben. Dir werden Glaubenskämpfe nicht erspart. Und dann am Schluss brichst du durch. Wenn du dein Ich verneint hast und Jesus bejaht hast, erwarte alles von Jesus. Ja, du verdankst ihm so viel. Das ist diese Glaubenshaltung. Lerne zu glauben in kleinen Schritten, in kleinen Stücken. Weißt du, versuch nicht mit großen Portionen oder was ganz Großes zu erleben und durchzumachen. Schau in 2. Korinther Kapitel 10, Vers 5. Dein Ego bäumt sich da auf. Da wird dort beschrieben, was dort alles passiert. Nicht ich, sondern Herr, du bist es. Nicht ich, sondern du. Einfach Gott vorlassen. Dein Wille muss aufhören und in seinem Willen aufgehen. Und wir müssen diesen Clinch da, diese Spannungen, die in unserem Leben sind, begraben. Nicht ich, sondern du bist es. Es geht um dich, lieber Gott. Der Weg des Glaubens ist hören, wollen, glauben, bitten und annehmen und empfangen. Das ist der Weg des Glaubens. So einfach. Das gehört einfach. Ja, ich glaube. Das Gehörte, ich erbitte. Das Gehörte, ich empfange. Ich glaube. Der Glaube hat alles wohl Hand und Fuß und so weiter. Aber ich muss es nehmen. Ich muss es praktisch anwenden. Und darum kommt es an. Denn es kann niemand sich etwas nehmen, es sei denn, es wird ihm gegeben. Du kannst den Glauben dir nicht nehmen. Du kannst auch jetzt nicht lernen und sagen, jetzt höre ich den Pastor Matthäus nochmals ein paar Mal diese Predigt an. Vielleicht Fällt da der Groschen? Nein. Nimm es und empfang es. Wer bittet, dem wird gegeben. Und wie wird es einem gegeben? Ein Religionslehrer hat in der Schule seinen Kindern was beibringen wollen, was Glaube ist und so weiter. Dann nimmt er seine Uhr und sagt, wer möchte diese Uhr haben? Wer möchte das haben? Und alle haben sie geguckt, die haben gewusst, das ist vielleicht ein Bluff, wir werden reingelegt und so weiter. Und diese Konfirmanden haben das nicht angenommen. Und der Dümmste, der sprang auf und sagte, ich, und kommt nach vorne und hat die Uhr gehabt. Verstehst du, der Dümmste? Verstehst du, nicht die Gescheiten, verstehst du, die Gescheiten, die haben sich zurückgehalten, vielleicht werden wir betrogen, vielleicht werden wir reingelegt, was auch immer sein mag. Aber der Dümmste hat es bekommen. Und wir wundern uns manchmal, die einfältigsten Menschen, die sind die gläubigsten Menschen. Und die intelligentesten und die gebildesten und viele, die ja so intelligent sind, die kapieren es nicht. Wie macht man das? Halleluja. Vater, du möchtest uns helfen, dass wir dich beim Wort nehmen, dass wir dein Wort annehmen, so wie es ist. Halleluja. Und dass wir deine Verheißungen so akzeptieren, wie sie sind und Ja und Amen sagen und einfach weiterleben. Und ich bete für alle. Liebe Heiland, ich bete ganz besonders heute Abend, wenn jemand müde ist, krank ist, schwach ist, wenn jemand beladen ist irgendwie und wenn jemand ja, Probleme hat und nicht weiterkommt, strecke deinen Arm, lieber Heiland, aus und lass Zeichen und Wunder geschehen. Lass und richte sie auf, heile sie, denn du hast in deinem Wort Heilung versprochen. Und ich darf jetzt in deinem Namen, Jesus, Menschen, wo sie auch immer sind, wo sie immer diese Predigt hören, Heilung zurufen in dem Namen Jesus Christus. Halleluja. Herr, und du hilfst uns überbitten und verstehen. Und du gibst uns neue Kraft, dass wir auffahren wie Adler, dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir stark werden in Jesu Namen. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich vertraue dir, dass auch gerade, wenn jetzt hier unter uns noch irgendjemand ist, der Probleme hat, der Not hat, du wirst ihm helfen. Du wirst ihm helfen, denn du hast versprochen, ich bin ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Danke, Herr. Amen.